Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Aus der Informationshochburg des Deutschlandfunks in Köln, dem Studio 1, die Lebenszeit mit Andreas Stopp. Fasching, Fastnacht, Karneval, falls Sie es noch nicht gemerkt haben. Wir diskutieren heute über die fünfte Jahreszeit und ihre Bedeutung. Sie können uns anrufen, mit meinen Studiogästen sprechen. Hier ist die Lebenszeit aus Köln. Ja, keine Sorge, meine Damen und Herren, Sie sind schon auf dem richtigen Sender. Keine Sorge, wir bereiten hier keine Büttenreden vor und machen keine Sitzung und feiern in diesem Sinne nicht, sondern wir möchten uns auch ganz ernsthaft, wenn Sie möchten, mit Ihnen zusammen unterhalten, sprechen über dieses Phänomen Karneval, Fasching, Fastnacht, was ja weit in die Geschichte und in die Kulturanthropologie zurückreicht. Also diese sogenannte fünfte Jahreszeit, welche Bedeutung hat sie? Welche Bedeutung hat sie für Sie zu Hause oder unterwegs, die Sie uns zuhören, ganz persönlich, soweit Sie nicht Ihren Kater von gestern Abend ausschlafen und schon empfangsbereit sozusagen sind und unseren Sender hören, den Deutschlandfunk. Sie sind eingeladen, anzurufen und uns zu berichten über Ihr persönliches Karneval, über Ihr Faschingserlebnis, über Ihre Art und Weise, Fasnacht zu begehen. Was steckt für Sie dahinter? Ist es Brauchtum? Ist es vielleicht ein bisschen Gedankenlosigkeit auf der anderen Seite? Hauptsache was zu feiern. Wir sind gespannt auf das, was Sie uns berichten wollen. 00800, die Telefonnummer ist für Sie kostenfrei. 00800, also 4464 4464. Sie können auch schreiben an die lebenszeit@deutschlandfunk.de, lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne Ihre Telefonnummer angeben, dann haben wir die Möglichkeit, Sie zurück anzurufen. Leider ist er nicht bei uns. Wir hätten ihn sehr gerne hier in Köln gehabt, aber ich glaube, wenn jemand in Rottweil geboren ist, wie Professor Werner Metzger, dann kriegen wir den an einem Karnevalsfreitag nicht nach Köln. Ist es so, Herr Metzger?
Das wäre ein bisschen schwierig, aber die Verbindung ist da, die mentale Verbindung zumindest.
Und Sie schaffen auch schon qua Expertise, qua Beruf die Verbindung zwischen Fasching, Fastnacht und Karneval. Drei Bezeichnungen für genau. Phänomene, die in den verschiedenen Regionen Deutschlands ja anders gefeiert werden. Ich darf Sie kurz noch vorstellen. Professor Werner Metzger ist Kulturwissenschaftler, Germanist, Volkskundler. Sie gelten schlicht als der Experte für Fastnacht und für Karneval. Seit 1996, stimmt der Professor, sind Sie in Freiburg in Breisgau eben Professor und Sie leiten auch das dortige Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europas, also allerhand. Und wie ich gerade schon sagte, in Rottweil geboren. Sie selbst, jetzt lassen wir mal den beruflichen Professor Metzger beiseite.
Das hoffe ich doch, ja. Feiern Sie haben jetzt einen so großen barocken Rahmen geschaffen, dass ich alle Mühe habe, den auszufüllen.
Boah, ja, das muss man im Karneval manchmal auch ertragen und
wir
nur annehmen.
Uns, genau.
Ja, wie ist es bei Ihnen? Feiern Sie persönlich Fasnacht?
Aber natürlich, also man muss, wenn man über Fasnacht redet, natürlich auch wissen, wie Fasnacht geht. Und wer in Rottweil geboren ist, in Köln ist das ja nicht anders, der ist von Kindesbeinen an dabei. Fasnacht ist ein Teil des Jahreslaufs, ein ganz bestimmter Teil. Es ist auch gut, wenn die Fasnacht dann am Aschermittwoch abrupt wieder zu Ende ist. Denn alles, was ein Ende hat, ist ja dann auch wieder schön, wenn man sich neu drauf freut. Aber mich hat diese Fasnacht in Rottweil geprägt. Und irgendwann habe ich angefangen mal zu fragen, was steckt eigentlich dahinter? Und da habe ich bei vielem gestaunt, was ich herausgefunden habe.
Woher kommt denn diese Prägung? Aus dem Elternhaus?
Die kommt aus dem Elternhaus. Das wird von Generation zu Generation vererbt, wie überhaupt auch diese Kostüme. In Südwestdeutschland sagt man ja Narrenkleider oder Häser dafür. Die werden ja auch von Generation zu Generation vererbt, weil es sehr wertvolle Stücke sind. Insofern ist das Traditionselement von vornherein mit drin. Tradition hat ja immer auch etwas mit Generationen zu tun. Tradere heißt weitergeben, Traditio, also die Überlieferung. Die eine Generation gibt es der anderen weiter und da ist man sozusagen Erbe einer langen Traditionskette.
Haben Sie einen Häser?
Ein Häs, das ist der Singular davon. Recht schwierig, das sind alles Fremdsprachen. Mehrere sogar. Welche verrate ich jetzt nicht, denn man
erkennt
trägt
man sie
ja
dann.
Verschiedene. Ja. Genau. Also, aber die Auswahl ist schon da.
Mhm. Ist es wichtig, nicht erkannt zu werden in der Fasnacht?
Im südwestdeutschen Raum ja. Das sind ja unterschiedliche Kriterien. Im Karneval, da verkleidet man sich, kostümiert man sich, aber die wahre Person ist ja noch erkennbar. Dagegen bei der vollen Vermummung mit der Maskierung erkennt man die Person nicht. Da wird ja die eigene Persönlichkeit vorübergehend ausgelöscht. Und das ist ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Der Akteur selber kann mal ein ganz anderer sein. Und die Angesprochenen, der nicht maskierte Gegenpart, wissen nicht, worum es sich da eigentlich handelt und wer der einem gegenübersteht. Das schafft ganz neue Möglichkeiten. Ein enormes Entlastungserlebnis vom Alltag.
Entlastungserlebnis vom Alltag. Ich merke jetzt schon, wie schwierig es ist, sagen wir mal, diese frohsinnsbedingte Karnevals- und Faschingskultur in Übereinstimmung zu bringen mit den Hintergründen, diesen ernstzunehmenden Hintergründen. Viele sagen, ja, ist Karneval, ist Fasching nicht ein bisschen die Flucht aus dem Alltag? Und sie konnotieren das irgendwie negativ. Wie sehen Sie das?
Es ist die Flucht aus dem Alltag, aber man braucht den Alltag. Also Fasnacht, Fasching, Karneval sind nicht etwa Revolutionen, die den Alltag auf den Kopf stellen, sondern der Alltag besteht nach wie vor weiter und man muss ja mit diesem Alltag dialogisieren. Das heißt also, man muss schon den Blick auf das Alltägliche richten können, um aus der karnevalesken, fastnächtigen Perspektive darauf zu reagieren. Beide brauchen einander. Ohne den Alltag wäre die Fasnacht Alltag und das
also,
wäre auch nicht interessant.
Ja, der in Anführungszeichen der Sturz am Aschermittwoch ist dann also nicht so schlimm, wie man sich das manchmal als Nicht-Karnevalist vorstellt. Ach, die armen Narren und Jecken am Aschermittwoch, sind die dann ganz traurig für den Rest des Jahres?
Der Aschermittwoch und der Absturz des Aschermittwochs gehören dazu. Die sind Teil des Festes. Man könnte philosophisch sogar sagen, Karneval und Fasnacht, das ist ein Fest, das inszeniert wird, um wieder unterzugehen. Und gerade im Mittelalter war der Absturz in den Aschermittwoch ganz besonders wichtig mit dieser Erinnerung an den Tod, an die Vergänglichkeit. Ein schärferer Kontrast zwischen der Narretei der Fasnacht und dem, was dann kommt, das könnte es ja gar nicht geben. Und deswegen gehört beides zusammen, diese Ambivalenz, das himmelhoch jauchzend und dann bewusst zu Tode betrübt sein, auch das ist Teil des Festes. Und da wird es schon ein bisschen philosophisch, wie gesagt.
Das ist die Stimme, meine Damen und Herren, von Professor Dr. Werner Metzger, der ja gerade auch selber sagt, in Rottweil geboren ist, in Freiburg Professor ist. Und Sie können mit ihm sprechen, die ganze Sendung bis 11.30 Uhr, wenn Sie möchten. 00800 4464 4464. Und Herr Professor Metzger, ich möchte Ihnen gerne meinen Gast vorstellen, der hier in Köln bei mir sitzt.
Da
rot.
Freue ich mich.
Ein roter Schal, muss ich gleich fragen, ob das ein Motto-Schal ist. Gabriele Stefanie Daft, ist das ein Teil der Verkleidung, rotes Sweatshirt, roter Pullover, leicht rostrote, kastanienrote Haare.
Hallo erstmal. Nee, das ist tatsächlich kein Motto-Schal. Ich habe da heute die leuchtende Farbe gewählt, mache das schon auch häufig, dass ich diese kräftigen Farben nehme. Aber ich dachte so, oh, gestern gefeiert, gibt vielleicht noch ein bisschen Frische ins Gesicht, wenn ich nicht so ganz trist ankomme.
Und eins ist schon klar, Sie stammen nicht aus dem süddeutschen Raum, sondern?
Ich stamme nicht aus dem Süden, nein, ich bin eine Rheinländerin, geboren in Leverkusen. Natürlich dann auch an der Grenze zur Karnevalshochburg Köln aufgewachsen. Und natürlich bekommt man da Karneval ja nicht unbedingt bei mir in die Wiege gelegt, weil meine Eltern beide aus Westfalen kommen. Aber man wächst damit auf und da sind natürlich auch die Schulen ganz wichtiger Traditionsvermittler hier im Rheinland, im Kölner Raum. Da wird ja auch viel gemacht mit den Kindern, um auch Schulsitzungen auf die Beine zu stellen. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges, außer dieser Weitergabe von Generation zu Generation innerhalb der Familie.
Und da hören wir auch schon, dass auch bei Ihnen zwei Lebenslinien, wenn nicht kongruent, so doch zumindest parallel laufen, denn beruflich sind Sie auch beschäftigt, unter anderem mit dem Phänomen Karneval, denn Gabriele Daft ist Kulturanthropologin beim LVR, Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. LVR, das ist der Landschaftsverband Rheinland, ein Kommunalverband, eine ziemlich große Geschichte. Rheinlandweit nehmen Sie Aufgaben wahr in der Behindertenhilfe, in der Jugendhilfe. Und ich habe mal nachgeschlagen, 41 Schulen, glaube ich, betreibt der LVR, 10 Kliniken, 19 Museen. Also sind im Kulturbereich.
Im Kulturdezernat, genau.
Unterwegs. Sie sitzt in Bonn. Noch mal ganz kurz zurück. Aber Sie würden schon sagen, dass Sie ein rheinisches Herz haben.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich absolut bestätigen. Also das liegt mir schon nahe. Ich wohne in Bonn, ich lebe in Bonn. Ich habe viel im Rheinland zu tun. Und Köln ist für mich auch schon so ein persönlicher Fixpunkt.
Herr Metzger, gibt es Unterschiede zwischen den Jecken und Narren in Ihrer Region und in der rheinischen Region? Oder sind Sie sozusagen Kollegen, Narrenkollegen, Jeckenkollegen?
Wenn man von Kollegen sprechen kann, natürlich. Richtig ist, dass die Mentalitäten ein bisschen unterschiedlich sind. Also im Rheinland ist alles ein bisschen offener, fröhlicher, unkomplizierter. Im Süden ist man ein bisschen hochgeschlossener, es ist alles ein bisschen kantiger. Es ist ja auch kühler hier. Man sagt manchmal, es sei einen Kittel kälter im Süden. Das drückt sich manchmal auch in der Mentalität aus. Aber im Herzen sind natürlich Fasnachter und Karnevalisten alle gleich. Sie haben das gleiche Anliegen. Sie möchten selber ein paar schöne Stunden erleben und möchten vor allem auch andere Menschen glücklich machen, was eigentlich kein Arzt kann.
Gabriele, darf Sie uns ein wenig über die Geschichte des Karnevals im Rheinland berichten und erzählen? Waren Sie mal bei der schwäbisch-alemannischen Fasnacht? Haben Sie das mal kennengelernt?
Ich habe das leider noch nie live vor Ort erlebt. Ich kenne das natürlich aus Medien oder aus der Literatur, aber bin noch nie zu den Terminen da gewesen, weil da bin ich ja im Rheinland.
Gut, dass wir Herrn Metzger haben, der kann uns dann diese Position dann ab und zu auch vertreten. Nochmal kurz LVR, Landschaftsverband Rheinland. Da gibt es eine Initiative Karneval für alle. Wenn ich das richtig gelesen habe, haben Sie sogar oder hat LVR gestern finanziert den großen Kölner Karnevalsauftakt auf dem Altermarkt, in dem eben übersetzt wurde für Gehörlose.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Anliegen des LVRs. Das ist gar nicht das, was in meinem Dezernat dann tatsächlich umgesetzt wird. Das machen Kollegen. Aber Karneval lebt ja auch von dem Gemeinschaftssinn. Ne? So dieses dringt doch eh mit, was man im Rheinland, im Kölner Raum sagt und alle feiern gemeinsam. Es ist gemeinschaftsstiftend, identitätsstiftend und da möchte man auch im Grunde einen barrierefreien Karneval schaffen und der LVR bietet eben Gebärdendolmetscher an, um halt auch gehörlose Menschen an dieser Stimmung teilhaben zu lassen.
An der Stimmung. Wir probieren mal gerade was. Ja, meine Damen und Herren, also keine Angst. Es ist die Lebenszeit, es ist der Deutschlandfunk. Unser Thema allerdings, Fasching, Fastnacht, Karneval, die fünfte Jahreszeit und ihre Bedeutung. Der Tusch gerade kam also für die Initiative Karneval für alle, um wirklich auch alle mit hineinzunehmen. Sie haben gerade, Frau Daft, auch gesprochen über die Schulen und wie stark die Schulen und die Klassen, Lehrer und Lehrerinnen eben engagiert sind in dieser auch, wie soll ich sagen, Hinführung auf den Karneval. Was machen Sie denn da mit den vielen Schülerinnen und Schülern, die aus ganz anderen Regionen der Welt kommen und mit Karneval nun mal überhaupt nichts zu tun haben?
Ja, da müssen die Schulen natürlich individuell vor Ort gucken. Ich muss sagen, also ich arbeite nicht in den Schulen selbst, ne? Aber wir beobachten das natürlich. Karneval muss man auch ein Stück weit lernen, dass Kinder nahe bringen, die damit eben nicht aufgewachsen sind. Das kommt natürlich auf die Schulen an und auf die lokalen Zusammenhänge. Ne? Wie viele Schüler von ganz anderen Gegenden sind da? Aber es ist schon die Möglichkeit, gemeinsam zu singen, gemeinsam zu feiern, lustig zu sein, Spaß zu haben. In den Schulklassen, wenn es auch um das Thema Integration geht. Das hat natürlich auch sehr stark mit Vermittlung von Werten zu tun. Ne? Karneval ist ja nicht la polar, dahinter steckt ja auch ganz viel. Das hat ja auch Herr Professor Metzger auch schon entsprechend angedeutet. Also man muss natürlich Hintergründe mitliefern. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich stecke Menschen aus anderen Regionen, aus dem Ausland, vielleicht auch mit einer anderen Religion, einfach mal in den Zug und überlasse sie sich selber. Ne? Also aber da ist schon auch eine Möglichkeit, grenzüberschreitend gemeinsame Erlebnisräume zu schaffen.
Herr Metzger, merken Sie bitte auf, aber die Frage kommt zuerst an Frau Daft. Wir gehen jetzt mal chronologisch vor. Gestern war sozusagen der Auftakt Weiberfastnacht, so heißt es hier im Rheinland. Frau Daft, was haben Sie gemacht gestern? Hatten Sie schon den Schal um?
Den Schal hatte ich da nicht um. Es war ja wunderbares Wetter gestern. Da war der Schal eine Federboa, deutlich luftiger. Ich bin nach Köln gefahren und ich finde es auch ganz typisch für Karneval, dass sich so individuelle Rituale in Freundeskreisen entwickeln. Und da gibt es bei mir schon ganz lange einen Freundinnenkreis. Wir treffen uns zum Mädelsfrühstück, sind natürlich dann alle verkleidet, optimieren das noch dann während des Frühstücks und ziehen dann los und nehmen am Straßenkarneval teil, in den Kneipen oder halt wirklich draußen. Das war natürlich gestern bei dem Wetter toll, dass man auch Musik auf der Straße hört und dort tanzt.
Nun heißt es ja, dieser Tag gestern sei Weiberfastnacht. Man wagt ja kaum, diesen Ausdruck Weiber in den Mund zu nehmen. Wie ist das zu erklären, Weiberfastnacht?
Das ist natürlich ein Tag, der sich auch entwickelt hat als Schwerpunkt, dass die Frauen feiern, auch mal ausgiebig feiern. Die Wiege des Weiberfastnachts ist tatsächlich auch in Bonn-Beuel. Geht dort auf Wäscherinnen zurück, die da auch sehr selbstbewusst auftraten oder auch einen Tag für sich reklamierten. Die Männer sind halt auch unterwegs, verprassen auch das Geld. Die Wäscherinnen haben sich getroffen und es sind so Karnevalsspiele anfangs entstanden. Im Grunde muss man sich das so vorstellen, dass sie sich austauschten. Was haben denn die Ehemänner gemacht? Oder wo gab es Einschnitte in den häuslichen Frieden? Und dann wurde das in einem Karnevalsspiel so ein bisschen süffisant vorgetragen. Und die Zuschauer wussten auch genau, um wen sich das handelt. Und das hat sich von diesem Spiel immer weiter zu Umzügen, zur Eroberung des Rathauses und so weiter entwickelt. Besonderheit auch, wenn ich das ergänzen darf, in Bonn-Beuel ist, dass es tatsächlich eine Wäscherprinzessin gibt. Ah, wir kennen ja diese Symbolfiguren im rheinischen Karneval, Dreigestirn in Köln, da gibt es die Wäscherprinzessin.
Die Wäscherprinzessin. Was haben Sie dem entgegenzusetzen im Südwesten Deutschlands, Herr Metzger?
Ja, wir haben ja schon gehört, es gibt ganz viele Formen, diesen Donnerstag zu begehen, überhaupt Karneval und Fastnacht zu begehen. Da muss man vielleicht hier schon mal sagen, das ist ein Fest mit einem enormen Inklusionspotenzial. Alle können auf ihre Weise mitmachen. Und es gibt ja kein anderes Fest des Jahreslaufs, das Jahr für Jahr Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen auf die Beine bringt. Das gibt es kein zweites Mal. Konkret, wie der Donnerstag im Südwesten gefüllt wird, sehr unterschiedlich. Also Weiberfastnacht gibt es bei uns nicht. Aber gerade im Hegau-Bodensee-Gebiet, da ist der Donnerstag der Haupttag der Fastnacht. Da werden die Narrenbäume gestellt. Da gibt es morgens diese merkwürdigen Hemdglonker-Umzüge, wo man in Nacht durch die Straßen geht. Straßenfastnacht ist da natürlich auch. Einzelbräuche finden statt. Das Stockacher Narrengericht, vor dem diesmal Annegret Kramp-Karrenbauer stand. Und vieles, vieles andere mehr. Die anderen Hauptfastnachtstage sind dann eben der Montag, Rosenmontag und Dienstag. Donnerstag hat hier sehr verschiedene Gesichter.
Verschiedene Gesichter, das heißt, wir lernen schon, auf der einen Seite gibt es natürlich Parallelitäten zwischen dem rheinischen Karneval und dem schwäbisch-alemannischen. Dennoch, auch das haben wir schon aus Ihrem Mund erfahren, sind die Ausformungen ganz anders. Der Ursprung des Wortes Fasnacht ist Fasten, die Nacht des Fastens?
Das kann man ganz einfach erklären, genau. Es ist die Nacht vor dem Fasten. Und so ähnlich leitet sich ja auch das Wort Karneval her, das kommt vom lateinischen Carnis levamen und bedeutet eigentlich Wegnahme des Fleisches. Also dann, wenn man kein Fleisch mehr essen darf, ist eben Fastenzeit. Und Fastnacht und Fastelovend, um es Kölsch zu sagen, bedeutet natürlich auch das.
Und da haben wir einen kleinen Knack in der Leitung und wir haben nicht, dass ein Narr irgendwo auf die Kabel getreten ist. Frau Daft, Bedeutung Karneval, Fasnacht?
Ja, ich kann das ergänzen. Natürlich haben wir diesen Begriff Fleischwegnahme, aus dem letztendlich das Wort Karneval dann entstanden ist. Auch aus dem Italienisch dann Karnevale oder Carnelevale, das hat sich dann im Grunde so eine Deutung ergeben. Karneval, das heißt im Grunde Lebewohl Fleisch, passt ja auch im Grunde zu dieser Fastenzeit, wo eine Abstinenz von Fleisch dann auch durchzuhalten ist. Man merkt bei dieser volksetymologischen Deutung Karneval, Fleisch, Lebewohl, wie wichtig das auch ist. Das ist eine ganz etwas schiefe Übersetzung, ne, wegen dieser Herkunft aus dem Italienischen. Aber Man merkt so, dass es im Karneval unglaublich viele auch Geschichten gibt, die das, was einem lieb und teuer sind, im Grunde erzählen.
Kann man über Karneval, Fasching, Fasnacht ernsthaft sprechen und das an einem Karnevalsfreitag? Ja, man kann. Gabriele Daft, Kulturanthropologin, Werner Metzger, Kulturwissenschaftler, die sorgen dafür.
Wir sind schon verrückt, die Säckel und Schaffel, die aber hält nicht, weil jetzt ist eigentlich fast nicht die Gottverdicke, wir sind schon verrückt, die Säckel und Schaffel, die aber hält nicht, weil jetzt ist eigentlich fast nicht die Kind und Kegel sind schon kriegt, der Vater wisklet sich noch's Gesicht, nur der holt noch schnallt Streuschuhe, und dann noch geht's los, alle müssen auf Stroß, und keiner kriegt die Blut. Gott verdeckel, wir sind schon verrückt, die Säckel und Schaffel, die haben wir nicht, wenn jetzt ich endlich fast nicht die Gott verdeckel, wir sind schon verrückt, die Säckel und Schaffel, die haben wir nicht, wenn jetzt ich endlich fast. Bei uns seid man nicht hellau, und euch Alaf, das kennt keine Sau, hey, das weiß doch jedes Kind, es heißt Narina Roh, und es gibt euch so, weil wir alle Mannen sind. Verstehst du?
Gott verdeckel, wir brauchen Professor Metzger, was haben die denn da gesungen?
Ja, es ist nicht alles ganz stubenrein, deswegen ist nicht alles problemlos zu übersetzen. Aber man kann zumindest sagen, das war nun der Rhein sozusagen in seiner ganzen Länge. Das waren Klänge vom Oberrhein und am Niederrhein, da klingt es ja ganz anders.
Drin habe ich, glaube ich, auch hörmäßig entziffern können, dass die über Alaaf und Helau gesprochen haben. Das sagt bei Ihnen kein Mensch. Was sagt man bei Ihnen?
Ja, es gibt also hauptsächlich den Ruf Nari, Naro. Es gibt aber auch andere Narrenrufe, Jauchzen, Huhuhu und anderes mehr. Narrenrufe sind ja egal, ob Rheinland oder Südwestdeutschland, immer Philosophie höheren Ranges. Mhm. Also im Grunde steckt nichts dahinter, aber man muss sich ja irgendwie verständigen und das ist schön.
Gabriele Daft, wie verständigen Sie sich im Karneval?
Ich verstände mich durch ein herzhaftes Alaaf im Karneval. Also ich komme eindeutig aus der Alaaf-Gegend und es steckt natürlich eine Philosophie dahinter, denke ich. Das ist also sehr stark identitätsstiftend, diese Narrenrufen. Also was man sagt und was man dann auch für den besten aller Karnevalsrufe findet, das ist natürlich auch immer, da steckt Herzblut drin und zu dieser Region fühlt man sich natürlich verbunden und auch zu dieser Art Karneval zu feiern. Deshalb hat man ja auch so dieses Frotzeln zwischen Hellau und Alaaf-Gegenden. Also vermittelt auch die Sprache immer sehr stark im Karneval so ein Stück Identität.
Und jetzt, Frau Daft, müssen Sie uns aber sagen, woher kommt dieser Ausdruck Alaaf? Was heißt er eigentlich genau?
Alaaf ist im Grunde so etwas wie alles über Köln. Ne? Kölle, Alaaf, alles Köln hoch. Es ist ein Ruf, mit dem man
hochlebe,
Köln hochleben lassen will. Ne? Hochlebe Köln, Köln über alles. Daraus hat sich das entwickelt. Man kennt das seit dem 19. Jahrhundert tatsächlich als Karnevalsruf. Ebenso auch Hellau. Die beiden Wörter gab es aber auch schon vorher. Die wurden schon vorher als Jubelrufe benutzt. Bei Hellau gibt es auch wieder so Deutungsschwierigkeiten. Man weiß nicht genau, woher es kommt. Ne?
Aber es hat ja die Deutung gegeben, Hölle auf.
Hellauf, ne? Hölle
für
auf.
Ein bisschen
genau.
Bemerkenswert. Ich habe übrigens genau
oder
diesen
Halleluja
Ruf
auch
Hellau schon mal in Südtirol, in St. Christina gehört. Dort rufen den die Rekruten. Ich habe dann gefragt, ob sie mal Fernsehen angeschaut hätten und etwas von Mainz gehört hätten. Ja. Nee, haben sie gesagt, das kennen sie gar nicht. Also die haben ganz selbstständig auch den Ruf Hellau.
Mhm. Nun gut, wir spielen das hier gegenseitig nicht aus. Das ist alles auf Augenhöhe, Alaaf und Hellau. Mal schauen. Wir haben am Telefon Hörerin Christine Hubeni-Schönborn. Frau Hubeni-Schönborn, von wo rufen Sie an? Wo sind Sie zu Hause?
Im Moment in Nordbaden.
In Nordbaden. Feiern Sie dort was denn? Fasching?
Ja, hier wird Fasching gefeiert. Es ist eine katholische Gegend und es ist ganz interessant. Hier macht man sich rosig und geht mit Gardinen über dem Hut unkenntlich. Und sowas. Ne? In Mainz macht man sich ja schön und putzt sich heraus. Und hier macht man sich rosig. Es war für mich dann ganz ungewohnt, als ich hierher zog.
Also wenn Sie jetzt gerade sagen, Mann macht sich rosig, haben Sie das denn jetzt auch gemacht oder haben Sie es vor?
Nein, ich fahre dann in den Rheingau vielleicht und feiere in Kietrich, habe ich viele Jahre gefeiert mit der ganzen Clique. Und die hatten ein sehr schönes Prämierung von Kostümen. Einzelpersonen, Gruppen und Paare und sind da durch den Saal gegangen. Und zwar ein richtig schöner Faschingsball mit Rheinliedern auch und Weinliedern und Fasnachtsliedern. Und jetzt, glaube ich, machen sie Après-Ski-Party. Also es hat sich verändert. Ne? Ja. Früher war auch in Wiesbaden im Kurhaus ein ganz großer Faschingsball durch alle Räume des Kurhauses. Und sogar mit einem Kettenkarussell im Foyer, das gibt's also auch nicht mehr. Also es ist sehr unterschiedlich, gell? Wir waren auch schon mal in Schramberg im Schwarzwald bei der Bachnerfahrt. Da fahren die Leute verkleidet in Zubern den Bach runter und nachher machen sie einen Umzug und ihr Ruf ist, haarig, haarig, haarig ist die Katz. Und wenn die Katz nicht haarig ist, dann fängt sie keine Mäutle nicht. Also wir haben so verschiedene Sachen schon Fasnachtstraditionen schon besucht.
Ja, Frau Hubini, kleine Sekunde. Ich stelle gerade fest, wir hätten Sie einladen sollen. Sie sind ja ein wandelndes Lexikon über die verschiedenen Ausformungen. Mal kurz beide. Erste, Herr Metzger, das mit den Zubern und der Katz da, kennen Sie das?
Es ist ein relativ junger Brauch, der in Schramberg aber in viel Schramberg, Furore ja. macht. Und das heißt natürlich noch lange nicht, dass es mit der Fasnacht den Bach runtergeht. In Schramberg ja, aber auf eine sehr originelle Weise. Zu dem Berußen vielleicht noch eine Kleinigkeit. Gerade der Freitag vor Fasnacht war immer der klassische Tag, an dem man sich rußig gemacht hat. Der nennt sich in manchen Gegenden sogar auch der rußige Freitag. Und es gibt sogar Fasnacht in Tirol etwa. Da gibt es die Figur des Ruslers. Und dieses Berußen des Gesichtes, es schwarz zu machen, das kennt man in ganz Europa. Es gibt zum Beispiel eine Fasnacht auf Sardinien, wo die Männer ganz erschreckend aussehen, wenn sie alle rabenschwarze Gesichter haben.
Ja, was die Hörerin erzählt, es ist ja auch so ein ganz schönes Beispiel auch für diese neueren Bräuche. Karneval hat sich nicht nur mit einer unglaublichen Dynamik ausgebreitet von den großen Karnevalszentren aus, sondern auch lässt immer wieder kleine neue Rituale entstehen. Und das macht, denke ich, auch den Reiz von Karneval aus, dass sich das immer wieder verändert. Also diese Gegenwelt, diese Auszeit vom Alltag, ne, die ja auch temporär begrenzt ist, dass da Menschen auch immer wieder neue Formen finden und auch so ein Lokalpatriotismus im Grunde da auch möglich ist.
Sie erfinden ja sehr häufig auch irgendwelche Fasnachtsgestalten, gerade hier im Südwesten, die etwas mit der Lokalhistorie zu tun haben. Ich sage manchmal, der Blick in eine junge örtliche Fasnacht ist manchmal auch der Blick in den Baukasten der lokalen Identität.
Frau Hubini, wir müssen uns an der Stelle von Ihnen verabschieden. Und ich sage nochmal dazu, das war die Frau Hubini und die wohnt in Bad Schönborn. So ist es ganz korrekt
so
und richtig, dass da nicht die zwei Sachen als Doppelnamen zusammenmischen.
Ich wollte nochmal sagen, dass eine Wurzel ja dieses ist, die Bacchanalien der Römer, wo man also einen Tag umgekehrt hat, die Machtverhältnisse, die Herren haben die Sklaven bedient und dass daher halt diese ganze Verspottung der Obrigkeit und das Inbesitznehmen des Rathauses und sowas seinen ursprünglich her hat.
Da gucken wir gleich mal, ob wir auf diesen Aspekt noch zu sprechen kommen und das ein wenig vertiefen können. Dass Sie uns angerufen haben, Frau Hubini, das verdient auf jeden Fall einen Tusch. So, Frau Daft, um nicht direkt auf die Bacchanalien zu sprechen zu kommen, aber wie sieht das denn aus? Der Kölner Karneval ist gekennzeichnet durch Uniformen. Die Funken und alle möglichen, sie haben Uniformen. Woher kommt das aus der Franzosenzeit?
Also in Teilen ist das gekennzeichnet, vor allen Dingen im organisierten Karneval. Ne? Im informellen Karneval, Straßenkneipenkarneval oder das Publikum auch bei Sitzungen, bei manchen Sitzungen, ist natürlich in einer ganzen Fülle von Kostümen zu sehen. Die Uniformen sind natürlich von den einzelnen Karnevalsgesellschaften bzw. Corps auch nach historischen Vorbildern gewählt worden, manchmal auch Fantasiekostüme, aber oft nach historischen Vorbildern. Und man geht so bei der Geburtsstunde des modernen Karnevals 1823 davon aus, dass das im Grunde eine Persiflage war auf das Militär. Köln hatte verschiedene Besatzungsphasen erlebt und es ist irgendwo ein sich lustig machen über eine Obrigkeit, über Militarismus. Und dann tauchen dann auch die ersten Gesellschaften auf, den Köln die Roten Funken, die dann aber auch sich an der Uniform der Kölner Stadtsoldaten orientiert haben. die ja nicht für eine ganz strenge Haltung, sondern so als recht lax bekannt waren. Das war dann natürlich auch eine schöne Form, die man weiterleben lassen konnte. Die Funken, wer es schon mal gesehen hat, dieses Stippepfötchen, dieses Reiben der Hinterteile aneinander, nicht so ganz stramm stehen, sondern locker. Das Gewehr, es ist aus Holz und es fällt dann hin, statt straff zu exerzieren. Also es ist im Grunde eine Persiflage aufs Militär, auch in so kleinen Details wie eine Blüte im Gewehrlauf. Kann man
das aber erkennen. Es war natürlich auch, um das zu ergänzen, ein bisschen wehmütige Erinnerung an die alte Reichsstaatszeit.
Genau.
Also diese Schatzsoldaten waren ja keine sehr effektive Truppe, aber hatten eben diese reichsstädtischen Farben, rot und weiß, und hatten so einen Flammenbesatz an ihren Uniformen,
die Funken.
Deswegen die Kürze Funke rot-weiß. Und diese alten Uniformen hat man einfach 1823 wieder ausgegraben und die sind dann jubelnd begrüßt worden. Es war nicht nur Persiflage, es war auch ein bisschen Nostalgie.
Ja, also es ist, man sieht mal wieder diesen Lokalpatriotismus, diese so lokale Identität, so, ne, so die gute alte Zeit, die man dann auch noch mal aufleben lassen will. Und natürlich ist es dann auch später nicht immer nur Persiflage. Also da gibt es dann auch Abspaltungen, wo es dann wieder ein bisschen positiver gesehen wird.
Die blauen Funken waren
ganz
ja schon
genau,
erheblich militärischer.
Auch so nationaler eingestellt. Genau. Also da sieht man auch, dass man auch nicht alle immer über einen Kamm scheren kann.
Man muss vielleicht an der Stelle auch dazu sagen, dass diese Uniformen, die sind ja unglaublich teuer, weil sie auch aus edlen Materialien gefertigt werden. Und die Herrschaften, die diese Uniformen tragen, die zahlen viel Geld dafür, dass sie auch diese Wertigkeit haben. Das ist nicht einfach aus dem Karnevalsshop gekauft für 3 Euro.
Da gibt es tatsächlich auch Schneidereien, die das machen, also richtige Experten, die das auch herstellen. Und es tragen natürlich bei Weitem nicht alle in derselben Gesellschaft dieselben Uniformen. Da gibt es auch Hierarchien oder man kann auch tatsächlich befördert werden oder je nachdem in welcher Gruppe man, ob in der Artillerie oder sonst was, ist das auch für Fachleute an der Uniform zu erkennen.
Also ich hatte vor kurzem mal die Gelegenheit, einen Auftritt hinter der Kulisse der ich kann das in Kölsch nicht aussprechen, der Heiligen Knechte und Mägde, Kölner Traditionschor seit was weiß ich wie viel tausend Jahren, mitzuerleben und allein die Rüstzeit, die Mädchen und Jungen zu kleiden mit diesen gestärkten Stoffen, hat mir klar gemacht, welche Wurzeln das hat und wie tief das geht.
Es ist viel Spaß, aber auch viel Arbeit, Karneval. Ja. Also die Menschen engagieren sich da tatsächlich sehr extrem.
Kein Kinderspiel. Herr Metzger, Frau Daft, ich habe Ihnen einen Überraschungsgast, einen Gast vorbereitet. Und sie hört am Telefon schon geraume Zeit zu. Es ist Frau Professor Dr. Katja Mierke. Frau Mierke, Sie hören uns?
Ja, ich höre Sie. Hallo.
Sie sind von der Ausbildung her Diplom-Psychologin. Sie lehren an der Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien. Fresenius gibt es dann, glaube ich, 8 Standorten in ganz Deutschland, unter anderem eben auch in Köln. Und diese Hochschule Fresenius blickt zurück auf 170 Jahre Tradition, nur damit wir so ein bisschen sie verorten können. Und Sie haben was Interessantes gemacht, sich nämlich beschäftigt mit der Frage, warum kostümiert man sich eigentlich? Und da sind wir genau im Thema. Katja Mierke, warum kostümiert man sich eigentlich?
Ja, es scheint ja in vielen Gegenden wirklich diese lange Tradition zu geben. Wir haben ja auch schon gehört, dass es Brauchtum eben den Winter zu vertreiben etc. etc. Aber es gibt eben Menschen auch auf individueller Ebene betrachtet die Möglichkeit, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und das scheint relativ weitreichende Auswirkungen dafür zu haben, wie wir uns fühlen, also wie wir uns tatsächlich selber auch wahrnehmen und beschreiben. Da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Studien zu. Das ist so der eine Aspekt, da können wir vielleicht gleich noch vertiefend drauf eingehen. Ich würde denken, es gibt uns eben die Möglichkeit, andere Facetten von uns zu zeigen und eben in diesem anderen Kontext einfach auch mal ein anderes Gesicht zu leben. Und da, wo Kostüme eben nicht von der Stange im Laden gekauft werden, sondern wir hier im Rheinland gerne selbst gestaltet mit enormer Kreativität und viel Herzblut, lässt es uns ja auch so eine kindliche Freude am Gestalten wieder aufleben. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle.
Frau Mierke, wo liegt denn Ihre kindliche Freude? Verkleiden Sie sich?
Oh, Überraschungsfrage. Selten. Sehr, sehr selten.
Wenn Sie ein Piratenkostüm anlegen würden, was würden Sie damit ausdrücken als Piratin?
Was ich damit ausdrücken würde, ist das wahrscheinlich, was die meisten Leute mit diesem Konzept assoziieren, nämlich irgendwie so ein bisschen die anarchische, wilde, freie Seite in uns allen, die in vieler Menschenalter kurz kommt. Und ich würde behaupten, das Kostüm ist deswegen so extrem populär, weil es eben uns noch stärker die Möglichkeit gibt, uns aus diesen Zwängen zu befreien. Mhm. Und es drückt eben aus, dass man das vielleicht gerne mehr sein möchte oder sich dann wenigstens diese 5 Tage diesen Verhaltensspielraum schafft, sich zum Beispiel zu nehmen, was einem gefällt, Konventionen zu missachten.
Also mal ganz anders, so sagen ja viele, ist Fasching heißt mal anders sein können, sich nicht an Regeln halten zu müssen, wird oft gesagt, eine seelische Grundreinigung. Aber wenn sich jemand nun verunstaltet und als Hexe geht, was sagt er denn dann damit?
Ja, also ganz ehrlich, ich bin kein großer Freund davon, jetzt so eine Charakterologie der Kostüme irgendwie zu betreiben und zu sagen, das bedeutet jetzt, dass du in Wirklichkeit so und so bist. Es gibt ja auch sehr gut aussehende Hexen. Also für mich ist das beispielsweise persönlich ein Konzept, was mit ganz vielen positiven Dingen verknüpft ist. Es ist interessant, dass Sie das als Beispiel wählen. Das waren ja auch die weisen Frauen im Mittelalter, die über besondere Fähigkeiten verfügt haben.
Ich nehme das Beispiel zurück.
Geheilt haben. Ne? Aber klar, man kann damit natürlich auch zum Ausdruck bringen, dass man eben nicht der Prototyp Prinzessin ist, sondern eine andere Typus Frau.
Sekunde mal gerade, Herr Metzger, Sie haben doch hübsche Hexen in den Umzügen.
Ja, die Hexen sind verhältnismäßig junge Erscheinungen. Klassische Narrentypen sind eigentlich keine Hexen. Aber vielleicht gerade vom südwestdeutschen Standpunkt aus, eine ganz andere Dimension ist ja die Vollmaskierung. Also man lässt die eigene Persönlichkeit mal für einige Zeit völlig außen vor. Man lässt sie vorübergehend sterben sogar und bewegt sich hinter einer Maske. Und da kann man ein bisschen philosophisch werden am Aschermittwoch. Wenn man nämlich diese Maske wieder ablegt, dann stellt man sich schon ein bisschen die Frage, ob man vielleicht hinter der Maske mehr sich selber war als im Alltag. Und ob es nicht vielleicht gerade der Alltag ist, in dem von uns ganz undurchdringliche Maskenrollen erwartet werden, die wir spielen und dass es nur einmal im Jahr die Möglichkeit gibt, aus diesen Rollen auszubrechen, hinter der Fasnachtsmaske.
Frau Mierke, nochmal zu Ihrer professionellen Arbeit. Ist das, was der Herr Metzger da gerade sagte, zu fassen unter dieser sogenannten Body-Feedback-Forschung? Also wie ich mich nach außen hin darstelle, so fühle ich mich auch?
Ja, das wäre nochmal ein bisschen ein anderer Aspekt. Also was Herr Metzger angesprochen hat, ist eher so das, was wir Deindividuierung nennen würden. Also enthemmende Effekte durch Maskierung auftreten, was wir in vielen Kulturen ja auch beobachten. Das wäre fast eher die Anthropologie, dass eben auch Naturvölker, die zum Beispiel maskiert sich in Krieg begeben oder maskierte Rituale begehen, dass diese Rituale häufig viel gewalttätiger sind und dass es eher eben zu einer Enthemmung kommt. Und so persönliche Normen und Standards hinter sich gelassen werden. Das Bodyfeedback bezieht sich stark darauf, dass eben so eine Verkleidung wie das Hexen-, Piraten- oder Feenkostüm als Kontrast vielleicht in doppelter Hinsicht tatsächlich solche Rückkopplungseffekte bewirkt. Zum einen aktiviert es natürlich mentale Konzepte von einerseits wildfrei gefährlich oder eben süß sittsam und vielleicht ein bisschen erotisch. Und dadurch, dass das verknüpft ist auf kultureller Ebene, aktiviert es eben offensichtlich, und dazu gibt es ganz viele interessante Experimente, also kontrollierte Laborforschung, andere Verhaltensmuster, andere Selbstbeschreibungen auch. Also die Probanden charakterisieren sich selber dann anders, verhalten sich spontan anders. Ja. Und äußern andere Gefühle. Und das wird sicher auch dadurch nochmal zusätzlich befördert, dass wir uns eben auch anders bewegen.
Mhm. Frau Mierke, haben Sie noch 5 Minuten Zeit? Können Sie noch bei uns bleiben?
Sehr gerne.
Ja, erstens fällt mir gerade ein, also Sie können uns, meine Damen und Herren, zu Hause oder unterwegs gerne anrufen. 00800 4464 4464. Sie können das gerne auch aus den östlichen Regionen Deutschlands oder aus den nördlichen oder aus der Mitte heraus tun, damit wir nicht so dieses Schwergewicht Rheinland und alemannische Fasnacht bekommen. Sie können auch gerne aus Mainz anrufen oder auch Düsseldorf. Und die Christel Schüttel hat das getan und ich entnehme meinem Monitor die Arme. Sie wohnt in Bremen, aber sie ist gebürtige Kölnerin. Warum sind Sie denn nicht in Köln in der närrischen, in der Jeckenzeit, wie man hier sagt, Frau Schüttel?
Ja, Allah nach Köln. Ich heiße nicht Schüttel, wäre auch schön, sondern Schüttel. Aber das macht nichts.
Ah, das L nehmen wir weg.
Ist sowas auch möglich. Ja, ich bin nach Bremen gekommen, beruflich, wie das so war im Studium und so. Aber um diese Zeit schlägt mein Herz natürlich immer nach Köln. Ich fahre auch ab und zu noch hin zu Weiberfasnacht.
Was ist denn für Sie der Kern des Kölner Karnevals?
Also für mich war immer unheimlich schön zu sehen, dass die Leute einmal im Jahr was machen, was sie sonst nie machen. Man steht an der Haltestelle von der Straßenbahn. Im Dreiviertel des Jahres oder noch länger würde man irgendwie doch ein bisschen schief angeguckt, wenn man einfach irgendwelche wildfremden Menschen anspricht und mit denen ins Gespräch kommt. Und im Karneval auf einmal ist es eher umgekehrt, dass wenn man dann nicht reagiert, dass man ein bisschen verrückt ist. Also die Leute machen einfach Sachen, die sie im Grunde ganz gerne mal immer mal machen würden und die machen sie dann wenigstens einmal im Jahr.
Da sagen ja viele andere, da bin ich lieber das ganze Jahr lustig und spreche mit den Menschen als nur an 4-5 Tagen.
Ja, ich glaube auch, das färbt ein bisschen ab. Die Kölner reden einfach überhaupt mehr miteinander, wenn ich das mit den Bremern vergleiche.
Herr Metzger, stimmt das?
Ja, da ist was dran. Die Bremer sind ein bisschen, die Norddeutschen sind einfach ein bisschen reservierter.
Ich denke, es ist ein bisschen Mentalitätenproblem. In Köln spielt ja noch was anderes eine Rolle. In Köln wird ja viel gesungen. Über keine Stadt gibt es so viele Lieder wie über Köln. Und da spielt ja immer auch das Sentimentale mit hinein. Ein bisschen hat man da auch nahe am Wasser gebaut. Also beispielsweise Ich möchte zu Fuß nach Köln, Heimweh nach Köln. Das sind Lieder, die jeden, selbst Nicht-Kölner, sehr anrühren. Und diese Komponente des an die Seele herankommens, die spielt im Karneval schon eine sehr, sehr große Rolle.
Herr Metzger, ich kann das jetzt nur zitieren. Die Domstürmer, auch eine bekannte Gruppe hier in Köln, die singen, ich zitiere jetzt das wörtlich, du bist meine Seele, sie meinen die Stadt Köln, du bist meine Seele, meine Stadt und mein Verein. Ich bleib dir ewig treu und lass dich nie allein. Und dann sieht man bei den Sitzungen wirklich die eine oder andere Träne, so rührt es. Frau Schütte ohne L,
ja,
noch mal
genau.
Ganz kurz.
Noch einen anderen Aspekt sagen.
Ja, wir haben jede Menge Zeit. Bitte starten Sie.
Ja, okay. Ich habe ein paar Jahre auch auf Teneriffa gewohnt. Auf den Kanaren gibt es einen ausgedehnten Karneval, der ein bisschen mehr brasilianisch angehaucht ist. Aber ich habe da eine witzige Erfahrung gemacht, dass im Karneval vor allem die Männer mit einer unglaublichen Wonne sich als Frauen verkleiden. Und ich habe so den Eindruck, dass die Männer ja doch auch in den letzten 100 Jahren noch in ihrem männlichen Korsett mehr geblieben sind, was das Äußere anbelangt. Also wir Frauen haben uns die Hosen genommen und die kurzen Haare und alles Mögliche noch mehr. Ein Mann im Rock, der ins Büro geht, würde doch immer noch sehr viel Aufsehen erregen.
Frau Mierke, Ihre Meinung dazu? Ja, ja, Frau Mierke, wir fragen mal Frau Mierke dazu. Sekunde, Frau Schütte. Frau Mierke, bitte.
Ja, interessant, dass Sie das erwähnen, weil das ja in der Tat genau diese Freiräume sind. Wir brechen aus den Rollen aus und haben also wenigstens die 5 Tage, so schade es ist, dass nur 5 Tage sind, die Möglichkeit, andere Facetten, also zum Beispiel so etwas wie die innere Weiblichkeit nach außen zu tragen. Ich habe hier dieses Jahr ganz viele männliche Plüscheinhörner gesehen und dachte auch, bemerkenswertes Phänomen. So, ne? Also ich finde das sehr schön, wenn sich das immer weiter ausweitet und sich weg von Konventionen in der Kostümierung bewegt und die individuelle Freiheit da noch viel mehr Gestaltungsspielraum kriegt.
Frau Mierke, was halten Sie denn von Kostümpartys außerhalb der Karnevalszeit?
Ja, da gibt es ja reichlich im Rahmen von Cosplays, also in der Manga-Computerspiele-Szene gibt es ja eine ganze Reihe, auch diese Comic-Convents, wo Menschen oder Mittelalterfeste, wo Menschen das zelebrieren. Ich glaube, das gäbe es nicht so viel, wenn es Menschen nicht total gut täte. Wir haben alle einen inneren Reichtum, eine innere Vielfalt an Möglichkeiten und
man spricht ja in letzter Zeit auch von einer Art Karnevalisierung des Alltags. Irgendwo ist immer ein bisschen Karneval, auch außerhalb des richtigen Karnevals.
Ja, das ist ja, man muss ihn sich nehmen, ne? Man kann ihn sich schaffen. Also ich glaube, dass das Menschen gut tut und ich glaube, dass es gut ist, dass diese Subkulturen existieren und dann man da dann eben auch im Grunde zu jeder Jahreszeit im Rahmen von diesen erwachsenen Rollenspielen, wenn man so möchte, dem inneren Magier, Zauberer, der Hochpriesterin, dem Elf, dem Zwerg Raum geben kann.
Die Karnevalisierung.
Da spielt Alkohol auch eine geringere Rolle als hier im Karneval.
Frau Mierke, die Karnevalisierung des Alltags, das merken wir uns, da fallen uns viele Beispiele aus der aktuellen Politik auch ein. Die werden wir jetzt hier in der Lebenszeit nicht behandeln. Ich danke Ihnen, Frau Professor Dr. Katja Mierke, sehr herzlich, dass Sie sich telefonisch haben zuschalten lassen mit Ihrer Expertise über die Kostümierung. Vielen Dank Ihnen, Frau Schütte, nach Bremen. Schauen Sie zumindest im Fernsehen Kölner Karneval. Und wir haben gleich noch eine 25 Minuten. Zuerst kommen die Nachrichten. Ja, und so kann es dann kommen, dass ich mich um eine Minute vertan habe. Wir haben noch eine Minute. Was kann man im Radio alles mit einer Minute machen, Frau Daft?
Ja, ich greife das mal auf. Die Karnevalisierung oder die Ausdehnung von karnevalesk erscheinenden Terminen. Ne? Wir haben jetzt das ist natürlich, wenn was heißt Karneval im Sommer oder Jeck im Sonnensching, ist das natürlich nicht mehr an die Fastenzeit so angedockt. Ne? Wir haben den Karneval, weil darauf die Fastenzeit kommt. Das ist im Sommer natürlich dieser Zusammenhang dann völlig weg. Aber wir sehen es natürlich auch bei anderen Festen. Beispiel ist natürlich auch die Ausweitung regional des Oktoberfestes. Ne? Man sieht jetzt hier Leute mit Tracht.
Die Lebenszeit diskutiert heute über die fünfte Jahreszeit, die geprägt ist vom Fasching, von der Fastnacht, vom Karneval. Im Studio in Freiburg zugeschaltet Professor Dr. Werner Metzger. Der kennt sich aus mit allem, was mit Karneval zu tun hat. Und hier bei mir in Köln Gabriele Stefanie Daft, auch sie Kulturanthropologin beim Bonner LVR-Institut. Karneval ist ohne Musik nicht denkbar und ist natürlich auch nicht denkbar ohne die Menschen, die diese Musik machen. Und da kommen wir dann gleich zu sprechen auf die Kölner Karnevalsband, nämlich die Höhner. Wir hören erstmal rein in ihren Titel, der im Karneval nicht fehlen darf. Viva Colonia.
Mit ner Partners geboren, dort oben in der Tech, haben wir uns geschworen, wir jahren unsere Weg. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir auch mit. Weilet jede Augenblick nur einmal je.
Hey! Wir zum FC Köln und wir zum KIT. Wir trinken jene Gölsch und wir fahren KVB. Henkel, Menschen, Milovic, bei uns ist immer jetzt los. Wir feiern jene Jahr auf deiner Fuß. Warte doch Gott. Da sind wir dabei.
Das geht noch einige Minuten so weiter und es wird nie langweilig, das kann ich Ihnen sagen. Selbst der Herr Metzger in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht, der wird diese Kölner Band kennen. Denn sie
aber
ist,
natürlich.
Aber natürlich. Sie können den Text, Herr Metzger, geben Sie es zu.
Ich gebe es zu, ja.
Er kann den Text. Er hat wahrscheinlich im Studio in Freiburg mitgesungen. Ja, von Deutschland weiter Bedeutung, diese Kölner Band. Und ich bin eigentlich ganz stolz, dass wir jetzt den Sänger der Höhner hier am Telefon haben. Henning Krautmacher, Sie müssten eigentlich schlafen. Das ist doch spät geworden gestern, oder?
Ja, das nennt man auch ein bisschen Kölschen Klüngel. Also ihr habt da einen Menschen in der Redaktion, ein guter Freund von mir. Und da konnte ich dann nicht Nein sagen. Dem lieben Alfred habe ich gesagt, für dich stehe ich mal ein paar Stündchen eher auf.
Boah, das ist ja genial. Das ist der Alfred Schmitz, unser Kollege, der hat diese Sendung hier konzipiert und zusammengestellt. Aber das ist ja schön und positiv, dass man in Köln so miteinander sagt, hör mal, du bist mein Freund, kannst du das nicht machen? Ne? Das ist doch nicht
so
negativ.
Ja. Man kennt sich, man hilft sich, so ist das.
So, wie spät ist denn gestern geworden, Herr Krautmacher? Wo waren Sie denn?
Es war ein sehr, sehr arbeitsreicher Tag. In der Regel spielen wir eigentlich nur bis zu 5 Auftritten pro Tag. Gestern waren es dann doppelt so viel, 10 Stück. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Man muss Heu machen, wenn die Sonne scheint. Und gestern hat nicht nur die Sonne vom Himmel geschienen, sondern es waren unzählige Veranstaltungen in Köln. Und da hat man auch schon die ein oder andere Verpflichtung. Und da macht man dann auch mal 10 Stück.
Wird Ihre Stimme eigentlich noch rauchiger in den nächsten Tagen?
Nee, also das war schon so ein heftiger Tag gestern und die hat auch ein bisschen gelitten, aber heute Abend wird es wieder gehen. Heute Abend gibt es wieder 5 Stück und morgen 7 und das ist auch so eine Ausnahme und am Sonntag nochmal 5 und dann sind wir durch.
Also ja, also wenn ich das mal so rasch überschlägig hochrechne, 150, 200 Auftritte bei Sitzungen und bei Bällen, die Sie da abreißen, das heißt, Ihnen selbst bleibt überhaupt keine Zeit, Karneval zu feiern oder ist das auf der Bühne stehen für Sie, Karneval feiern?
Wir sprechen, was diese Zeit angeht, von den 2 großen B. Bühne und Bett. Was anderes gibt es nicht. Dazu kommt noch eine vernünftige Ernährung. Kein Fastfood. Also wir nehmen unser Essen mit. Keine eiskalten Getränke und allem voran überhaupt kein Alkohol.
Null Alkohol, sonst wäre das auch nicht durchhaltbar. Aber es klingt ja so ein bisschen nach Fließband. Sie haben uns 2 Rezepte gesagt. Zum Frischhalten der Stimme, also gutes Essen. Ja, Wasser trinken. Und wie kriegen Sie das stimmungsmäßig hin? Jeden Abend, wie Sie gerade sagten, bis zu 10-mal ausgelassen den Menschen dort im Saal das Gefühl zu geben, als wären sie nur von Ihnen, für Sie und nur jetzt in diesem Moment da.
Naja, wir machen das ja beruflich und Beruf kommt von Berufung. Wir fühlen uns auch berufen, weil wir das für unser Leben gerne machen, was wir da machen. Dann gibt es eine jahrzehntelange Erfahrung bei den Hörnern. Wir sind inzwischen im 47. Jahr. Ich alleine habe davon 33 Jahre auf dem Buckel. Da lernt man natürlich auch eine Menge. Und wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ein Publikum das auch sehr, sehr schnell merken. So ein bisschen haben wir ja auch eine Aufgabe zu erfüllen. Karneval ist ja nicht immer nur, jetzt hauen mal auf die dicke Drum und sind alle schön fidel, sondern wir haben es ja gerade gehört, der Erfolg von Viva Colonia hat ja auch ein bisschen mit der Idee zu tun, die dahinter steckt. Dieses Wir-Gefühl und das katholische Köln, dieses tiefgläubige, das spielt alles eine Rolle und eben zu erkennen, dass die Magie im Moment liegt und das Unwiederbringbare. Mhm. Und das sind so ein paar Rezeptoren für Inhalte, für Songtexte. Und die will man natürlich jeden Tag aufs Neue über die Rampe bringen, den Leuten erklären. Und dabei will man möglichst glaubwürdig sein.
Hat sich denn dieses Gefühl, hat sich Ihre Wahrnehmung von Karneval denn in all den Jahrzehnten, die Sie da aktiv dabei sind, verändert? Oder würden Sie sagen, wenn ich jetzt zurückgucke, auch auf meine berufliche Laufbahn da mit den Hörnern, ist eigentlich alles gleich geblieben?
Nein, natürlich bleibt es nicht gleich. Es gibt immer auf und nieder. Es ist eine Entwicklung, die aber immer wiederkehrend ist. Im Moment spricht man in Köln davon, dass wir eine Rednerflaute haben, was ja so gar nicht stimmt. Es gibt unzählige Redner, aber es beschränkt sich auf einige wenige Namen, die auf allen Sitzungen immer wieder zu hören sind. Umgekehrt ist es bei den Musikgruppen. Da gibt es im Moment eine Welle von neuen Bands, die auf die Karnevalsbühnen stürmen und allesamt Top-Acts sind. Das sind ganz tolle Sängerinnen und Sänger und die müssen sich jetzt diesen großen Kuchen teilen. Das wird auch irgendwann mal wieder abebnen. Ich sage es nochmal, es ist ein Auf und Nieder. Es ist in einem ständigen Wandel. Aber am Ende bleibt es eine Phase im Jahr, wo die Redner der Obrigkeit den Spiegel vorhalten und die Musikgruppen das mit ihren Songtexten hoffentlich genauso tun. Wir haben mit Arschu Zengusland damals auch demonstriert auf der Karnevalsbühne. Also Karneval hat auch was mit Haltung zu tun.
Ja. Ja, nicht zuletzt deswegen für Ihr Engagement, auch in anderen Bereichen haben Sie ja das Bundesverdienstkreuz mal bekommen. Herr Metzger, der Sie offenbar, weil Sie still sind, begeistert zuhören. Sie, Sie kennen die Hörner, die treten ja auch auf dem Oktoberfest auf.
Haben Sie mal bewundert, aber in Köln selber, nicht auf dem Oktoberfest.
Auf dem Oktoberfest in nicht, Köln. Aber auf dem kölschen Oktoberfest. Herr Krautmach, auf dem kölschen Oktoberfest.
Nee, da gab es ja damals diesen Eklat, als wir Viva Colonia, also wir davon gehört haben, dass Viva Colonia umgetextet worden ist in Viva Bavaria.
Ach du je.
Da haben wir uns aufgemacht, sind nach München und da hat dann ein Zeltwirt den Fehler gemacht, anzukündigen, heute Abend spielen die Hörner bei mir im Zelt. Da gab es sofort eine einstweilige Verfügung, weil das dürfen die nicht, die Zeltwirte, Werbung machen für einen bestimmten prominenten Act. Und wir durften dann nicht offiziell auftreten. So sind wir dann durch sämtliche Oktoberfestzelte getingelt, ohne anzukündigen, sind dann spontan zur jeweiligen Zeltkapelle auf die Bühne, haben das Lied gesungen und so haben wir Mochs Werbung gemacht.
Henning Krautmacher, ich weiß, Sie müssen wahrscheinlich noch ein Müsli essen jetzt oder einen Tee trinken, damit Sie vielleicht
einen Tee trinken. Nein, Salbeitee, genau.
Salbeitee für die Stimme. Wenn jetzt Aschermittwoch ist, was man keinem Kölner im Moment wünscht, überhaupt nur daran denken zu müssen, bricht dann für Sie das Feiern aus oder sind Sie dann platt und sagen, bin ich 4 Wochen auf Teneriffa oder wo auch immer?
Ja, also ich möchte da jetzt nicht von Urlaub sprechen. Wir nennen es ganz bescheiden Rekonvaleszenz. In der Tat werden wir ein paar Tage untertauchen, allerdings nicht unmittelbar nach Aschermittwoch. Also da brauchen wir schon noch eine Woche, um so ein bisschen nachzubereiten und wiederum vorzubereiten. Der Karneval macht inzwischen ungefähr ein Fünftel unseres Jahresgeschäfts aus, aber es gibt noch weitaus mehr zu tun. Ja. Im Frühjahr gibt es eine kleine, kurze Frühjahrstour. Dann gibt es im Mai, Juni unsere Höhner Rockin' Roncalli Show. Wir machen gemeinsame Sachen mit dem Zirkus Roncalli und spielen jeweils 2 Wochen en suite in 2 verschiedenen Städten, in diesem Jahr in Leverkusen und in Oberhausen. Danach gibt es die Festivals und dann Höhner Klassik mit dem großen Orchester Junge Sinfonie Köln. Da gibt es also die Höhner Songs im klassischen Gewand. Dann eine Weihnachtstour und dann haben wir schon bald wieder
Karneval. Dann ist schon wieder Karneval. Das haben wir auch alles durch. Das war jetzt der Werbeblock, aber er sei Ihnen von Herzen gegönnt. Viva Colonia. Meine Damen und Herren zu Hause, zählen Sie ruhig mal durch, wie oft Sie dieses Stück dann im Radio oder live dann irgendwo auf der Straße dann hören werden. Da kommen Sie wahrscheinlich mit einem kleinen Notizzettel überhaupt nicht aus. Henning Krautmacher, herzlichen Dank, dass Sie Ihren Salbei-Tee kurz haben ziehen lassen, während Sie mit uns gesprochen haben. Der Alfred Schmitz winkt Ihnen durch die Scheibe zu. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Was wünscht man sich? Nee, viel Spaß. Wie sagt man das in Köln?
Das ist ja in der Sendung wahrscheinlich schon häufiger diskutiert worden. Bei uns sagt man dreimal Köller Alaf. Und das hören wir jetzt auch noch 100.000 Mal.
So, dieser Tusch war für Henning Krautmacher. Lieben herzlichen Dank. Viel Spaß also weiterhin. Und wir schalten. Jetzt geht's endlich mal los. Niederlausitz. Herr Lachmann ist dort am Apparat. Haben Sie heute frei, weil Karneval ist, Herr Lachmann?
Nein, frei habe ich nicht. Nein, nein. Aber der Karneval hier in der Niederlausitz ist ja auch schon mittlerweile eine gewachsene Sache. Am Sonntag ist ja immer der größte Karnevalsumzug in Cottbus, in Brandenburg hier. Und ja, da merkt man schon, dass hier hunderte Vereine gibt in der Gegend, die alle feiern, wie verrückt. Und gestern am Weiberfastnacht, das war auch wieder ganz gut, hier in dem kleinen, beschaulichen Ort Karlau, da gibt es einen tollen Karnevalsverein. Und dann ziehen die Mädels des Vereins dann durch die Stadt. Und dann wird, wenn eine Krawatte erwischt wird, wird sie abgeschnitten. Und wer keiner hat, der wird sofort mit einer finanziellen Krawatte umgebunden und dann wird die auch abgeschnitten und die Vereinskasse wird ein bisschen aufgebessert. Also das ist schon eine tolle Sache
hier. Sind Sie jetzt Ihre Krawatten los, Herr Lachmann? Bitte? Sind Sie jetzt Ihre Krawatte los oder hatten Sie keine?
Sind die Krawatten los, ja, ja.
Ja,
das heißt also, was mir so ein bisschen hier in der Niederlausitz so ein bisschen fällt, das ist ja überwiegend eine protestantische Gegend oder fast, kann man sagen, atheistische Gegend. Die Sache mit Aschermittwoch, die vielleicht im Rheinland ein bisschen hochgehalten wird, die kennt man ja hier nicht, nicht? Das ist ja, ist ja mehr eine christliche, katholische Sache. Und deswegen ärgert mich manchmal, dass dann hier nach Aschermittwoch an dem nächsten Wochenende auf manchen Dörfern immer noch Fastnacht gefeiert wird.
Also, das ist so ein bisschen Herr Metzger, das Negative. Herr Metzger in Freiburg, das ist nicht stilsicher, oder?
Ja und nein. Also es ist natürlich so, in katholischen Gegenden, da ist dieses Modell des Aschermittwochs noch da. Aber Fasnacht löst sich natürlich immer mehr von Religiosität und Konfessionalität. Und deswegen, das ist auch gut so, gibt es in Gegenden, die reformiert, protestantisch sind oder eben auch teilweise atheistisch sind, genauso Fasnacht. Aber der Termin der Fasnacht ist ja noch eine extra Problematik. Es gibt ja Gegenden, Basel zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Nachbarschaft von Freiburg schaue, das feiert ja die Fasnacht 8 Tage später. Und das hängt mit einer unterschiedlichen Berechnung der Fastenzeit zusammen. Denn ursprünglich war die Fastenzeit so berechnet, dass man 40 Tage ununterbrochen vor Ostern durchgefastet hat. Später, das ist die heutige gängige Regelung, hat man die Sonntage ausgenommen. Der Aschermittwoch liegt nämlich 46 Tage vor Ostern, nicht 40 Tage. Da sind die Sonntagsausnahmen mit eingerechnet.
Da durfte man zuschlagen.
Da durfte man zuschlagen. Aber da, wo die Sonntage nach wie vor als Fasttage gelten, eben im Rheinknie bei Basel oder etwa im Bistum Mailand, da rückt automatisch der Fasnachtstermin ein bisschen, die Fastenzeit ist ja dann komprimierter, näher an Ostern ran. Dann wird Fasnacht, das ist die alte Regelung, eben später gefeiert, 8 Tage später. Und so kommt es zu dieser Verschiebung der Fasnachtstermine.
Da könnten wir jetzt um die ganze Welt gehen. Venedig hat einen anderen Termin, glaube ich, auch. Ne,
genau. Ja. Also zumindest der Schwerpunkt ist Weiberfastnacht, also der Donnerstag.
Russland ist man auch später dran, das hängt mit dem orthodoxen Kalender
zusammen. Dort ist der julianische Kalender, genau.
Also man könnte so ein bisschen durch Europa reisen und eine ganze Menge Karneval sozusagen.
Oh ja, man würde in Europa überhaupt vieles Interessante finden, bis hin zu der Tatsache, dass etwa der Fußball, man höre und staune, aus der Fasnacht kommt. Denn in England gibt es in Ashburn, in der Grafschaft Derbyshire, ein Spiel, das ist sozusagen die Vorform des Fußballs, das ist Shrovetide Football. Da kämpfen bis zu 1000 Männer um einen einzigen Ball. Es gibt nur 2 Spielregeln, es dürfen keine Friedhöfe betreten werden und es darf niemand getötet werden. Alles alles andere ist erlaubt. Und Showtime Football ist der Anfang des Fußballs, der dann später mit einem komplizierten Regelwerk in die englischen Industrieregionen gekommen ist und heute einen Weltzirkus gewissermaßen darstellt.
Was Sie alles wissen, selbst Frau Daft nickt.
Lernen wir das auch noch, genau.
Lernen wir das auch noch.
Mich würde hier noch was interessieren.
Ja, bitte.
Wir sind ja hier dicht der polnischen Grenze. In Polen ist ja, kann man sagen, überwiegend oder fast ganz katholisch. Gibt es denn in Polen Karneval? Ich habe da noch nie gehört, dass in Polen Karneval gefeiert wird.
Jetzt muss ich Ihnen noch eine Story erzählen. Und zwar, Polen ist heute kein Fasnachtsland mehr. Da liegen historische Entwicklungen dahinter. Aber es gibt in Jedlinsk bei Radom ein etwa 300 Jahre altes Fasnachtsspiel. Und das zielt auf den Aschermittwoch. Ist ganz spannend. Das heißt, die Tötung des Todes. Da wird der Tod betrunken an der Straße angetroffen, hat seine Sense verloren, dann wird er vor ein Tribunal gestellt, wird zum Tode verurteilt und enthauptet. Und dann wird der enthauptete Tod auf einem Karren Richtung Friedhof gefahren. Der Pfarrer unterschreibt unterwegs eine Urkunde, dass der Tote tot begraben werden darf. Er wird dann aber nicht begraben, er wird nur achtlos auf einen Strohhaufen geworfen. Und dann zieht das ganze Dorf vom Tod befreit gewissermaßen in die einzelnen Kneipen und macht dort eine große Orgie. Und das nutzt der Tod aus, um wieder aufzuerstehen. Das ist sozusagen der Brandner Kasper auf Polnisch. Oh, und die Vorwegnahme der Aschermittwochsidee.
Herr Lachmann, das war jetzt ganz speziell für Sie vom Professor Metzger. Danke, dass Sie uns angerufen und wir wissen jetzt auch, wie Karneval in Radom im Herzen von Polen gefeiert wird.
Genau.
Da wir gerade in der Lausitz waren, noch mal kurz eine Mail von Herrn Lehmann, irgendwo aus Sachsen-Anhalt, 36 Jahre alt. Hier versteht man unter Fasnacht etwas ganz anderes, nämlich Tanzveranstaltungen. Also Frau Daff, die reine Tanzveranstaltung unter dem Deckmantel des Fasching, nichts Besonderes?
Das haben wir eigentlich auch im ganzen Repertoire dieser ganzen einzelnen Karnevalselemente, auch hier im Rheinland. Also Maskenbälle als Tanzveranstaltung haben auch eine große Tradition. Die gab es auch schon im 17. Jahrhundert als höfisches Ereignis.
Früher schon, die Zunfttänze, der Nürnberger Schembartlauf 1449 hat mit dem Tanz der Metzger angefangen. Aha, ein Berufsstand, der ja da nichts mehr verdienen konnte in der Fastenzeit. Heute würde man von Merchandising sprechen. Die mussten nochmal auf sich aufmerksam machen. Und dann haben sie einen Tanz aufgeführt, bei dem sie sich an Wurstringen geführt haben.
Mhm. Warum, Herr Metzger, fällt mir gerade ein, ist eigentlich der Wiener Opernball am Faschingsdonnerstag?
Ja, das hängt sicherlich damit zusammen, dass Tanz und Fasching und Fasnacht zusammengehören, wobei natürlich der Wiener Opernball vom Fasching weit entfernt ist. Das ist ein sehr viel bedeutenderes Ereignis. So glaubt man zumindest beim Opernball. Es sind ja da auch bedeutende Sängerinnen und Sänger, eine Trepko diesmal dabei gewesen. Ja, das ist natürlich nochmal eine andere Liga.
So, und jetzt am Telefon wieder eine andere Liga, nämlich leibhaftig der Prinz Peter IV. Von Mechernich, Herr Schweikart. Wie begrüßt man Sie? Alaaf.
Alaaf. Wir sind stark kulturell von Köln geprägt. Ist ja auch noch die Sprache, die ripuarische Sprache ist hier prägend. Ja. Ist erst in der Südeifel, wo die wechselt. Und da sind wir kulturell auch sehr stark geprägt.
So, Sie sind der Prinz. Haben Sie auch eine Prinzessin in Mechernich?
Ja, ich habe einige Prinzessinnen, vor allen Dingen meine Frau. Aber wir haben dieses Jahr nur einen Prinzen. Ich bin alleiniger Prinz. Formen sind bei uns verschiedene. Es werden auch verschiedene Sachen aus den großen Städten übernommen, wie beispielsweise der Rathaussturm, haben wir eben gehört. Das kommt eigentlich von Beul, von den Wäscherinnen, aber wir machen in Mechernich auch einen Rathaussturm, setzen den Bürgermeister ab und übernehmen dann das närrische Regime.
Das heißt, Sie sind im Moment das Stadtoberhaupt?
Genau, ich bin jetzt das Stadtoberhaupt und jetzt muss ich mir langsam mal überlegen, wie wir die Stadt nach karnevalistischen Gegebenheiten ausrichten. Da gibt es dann Freibier, da wird alles umgestaltet, wird alles geschmückt und dann wird schwer gefeiert.
Es wird schwer gefeiert, das heißt in Hallen und Sälen dann heute Abend oder spielt sich auch irgendwas draußen ab, wo Sie als Prinz Peter IV. Auftreten?
Ja, die Halle und Säle, das geht jetzt so langsam zu Ende, wobei in den Hallen immer noch große Feiern sind. Die haben auch sehr viel Ähnlichkeit mit Diskos, aber auch da tritt man dann auch auf und macht ein bisschen Stimmung, gestern auch in Mechernich und auch in kleineren Orten. Aber jetzt geht natürlich der Straßenkarneval los. Der Beginn war gestern eben der Sturm des Rathauses und heute Nachmittag ist in einem kleinen Vorort Bergheim ein Kinderzug und da gehen wir im Kinderzug mit Und am Sonntag ist dann der große Zug in Mechernich, der, man nennt das Tulpensonntagszug, ist Tulpensonntag. Vorher sind wir noch in der Kirche in Mechernich, denn auch die Religion, der Katholizismus gehört dazu. Da darf ich dieses Jahr mal eine Predigt halten, das habe ich auch noch nicht gemacht in meinem Leben. Und anschließend geht es dann auf den Zug in Mechernich und Rosenmontag begleiten wir andere Tolitäten auf dem Rosenmontagszug.
Herr Schweikert, ehe Sie uns dann noch mehr erzählen und Aschermittwoch dann über uns kommt, was mussten Sie denn tun, vielleicht ganz kurz noch, was mussten Sie tun, um Prinz zu werden? Haben Sie blaues Blut?
Nein, blaues Blut habe ich nicht und ich komme auch eigentlich nicht aus einer richtigen Karnevalsfamilie, aber ich habe gesagt, ich würde das gerne mal machen. Ich habe jahrelang auch Veranstaltungen organisiert. Und dann hat man sich zusammengesetzt und irgendwann gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann geht's dann los. Man sollte auch immer früh anfangen. Wir haben anderthalb Jahre vorher angefangen zu planen, damit das auch alles vernünftig läuft. Und das hat auch gut geklappt.
Frau Daft.
Das zeigt auch mal wieder, wie die Protagonisten im Karneval auch eingespannt sind. Das ist so die Spaßveranstaltung, aber wie viel Arbeit das ist, welche Terminfülle. Und natürlich, dass das auch diese Ämter, diese Prinzenfiguren natürlich auch was ist, was auch ja individuell Freude macht, aber auch ein bisschen Prestige bringt und natürlich fürs Netzwerken ganz wichtig sind.
Herr Schweikert, viel Spaß für den Rest bis Aschermittwoch.
Ja. Danke, Alaaf nach Köln.
Alaaf nach Mechernich. Und wer hat uns denn hier geschrieben? Wer hat hier geschrieben? Auch aus Schleswig-Holstein, ein Herr, der 74 Jahre ist. Der ist von Berlin nach Bonn gezogen, 1951. Und er war überall beim Karneval, findet Karneval aber abstoßend, so steht das hier. Und ich finde es gut, so sagt er weiter, dass es keinen Karneval in Schleswig-Holstein gibt. Herr Metzger, das ist ja klar, dass man akzeptieren muss, dass einige Menschen ganz abstinent sind und sagen, nee, mit dem ganzen Karneval will ich nichts zu tun haben, da gehe ich lieber Skifahren.
Natürlich, jedem das seine. Ich habe mal eine Zugfahrt gehabt vor einigen Jahren, da bin ich von Köln, und zwar an Weiberfastnacht, von Köln nach München gefahren und der ganze Zug war voller Karnevalsflüchtlinge. Und alle haben eine Geschichte erzählt, warum gerade sie jetzt nicht teilnehmen. Es gibt sogar Bücher über die Teilnehmer und auch Bücher über die Nicht-Teilnehmer, die ihre guten Gründe haben mögen. Ich gehöre nicht dazu, aber jeder soll nach seiner Fassung selig werden.
Ja, man liebt es oder man hasst es, den Karneval. Und wir haben natürlich auch das Phänomen, es ist die Gegenwelt, das hatten wir jetzt schon mehrfach, dieses Aussetzen von sonst üblichen Normen und Regeln, die Grenzüberschreitung beim Karneval, auch hinter der Verkleidung, hinter der Maske. Und natürlich kommt das da auch wie bei anderen gesellschaftlichen Feldern, in anderen gesellschaftlichen Feldern doch auch zu viel Alkoholkonsum, dann und wann auch zu Ausschreitungen. Das ist ja auch was immer kritisiert wird. Ich denke, dass darauf kann man Karneval nicht reduzieren. Und wir merken das ja auch hier, Alkohol, Sicherheitsproblematik, auch in Fußballstadien oder ähnlich, dass das einfach eine Entwicklung genommen hat. Im Karneval an und für sich können wir natürlich nicht darauf nur reduzieren. Das sind diese Einzelheiten.
Sagen auch viele Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Detlef Bernd, der übrigens an Professor Metzger gerichtet sagt, ich liebe die Basler Fasnet und den Rottweiler Narrensprung.
Schön.
Es gibt Kunsthandwerk, Masken und guten Wein, da kommen wir langsam Richtung Alkohol. Im Gegensatz dazu, sagt er weiter, ist der vom Alkohol infizierte Rosenmontagszug, sponsert bei Kölsch und Altbier, sehr abstoßend, findet dieser Hörer aus Bielefeld. Also das Alkoholproblem. Dann haben wir hier eine Mail von Andrea Ritzert, die ist 25 Jahre alt und schreibt, ich pendle momentan wöchentlich nach Köln. Was ich wirklich schön finde, ist, dass man seit Wochen schon abends am Bahnhof und in den Zügen immer ein paar verkleidete Menschen sieht. Hier in Münster würden die schief angeguckt werden, aber in Köln ist das einfach ganz normal. Ich liebe es, dass man in Karneval einfach verrückt sein darf und dass alle Sitten und Normen wegfallen und jeder so akzeptiert wird, wie er im Moment ist. Und vielleicht dieser eine Satz noch: bei uns zu Hause, schreibt Andrea, im Rheinland sind vom Baby bis Großeltern alle verkleidet. Einfach jeder macht mit und alle gehören dazu. Ich liebe diese Stimmung. Oh je, Frau Daft, wenn man da nicht dazu macht, ist man eine Spaßbremse, ne? Oder? Dann stellt man sich lieber auch nicht im normalen Anorak an den Zugrand, oder?
Ja, das ist ja das auch. Also wenn man es nicht macht, dann ist man auch einfach ganz nicht dabei. Aber so die Jecken sind da schon auch tolerant, wenn einer jetzt Karnevalsflüchtling ist. Warum nicht? Aber Sie nehmen auch jeden wieder gerne in ihre Reihen auf.
Die Berliner Verkehrsbetriebe, wird mir gerade reingereicht, die werben zurzeit Helaf, Karnevalszeit, hier die Bahn mit den Leuten, die das in Berlin interessiert. Werden vielleicht die Berliner Hörerinnen und Hörer dann heute in ihrer Bahn sehen.
Integrative Wortschöpfung.
Wir müssen zum Schluss kommen. Professor Metzger, was machen Sie heute Abend? Ganz kurz.
Heute Abend wird relativ ruhig sein, aber am Sonntag bzw. am Montag gehe ich fremd. Ich bin nämlich nicht beim Rottweiler Narrensprung, ich bin beim Rosenmontagszug in Köln und mein Sohn darf sogar als Page mitfahren auf dem Prinzenwagen. Was Höheres gibt's gar nicht. Am Dienstag bin ich wieder im Süden.
Schade, dass wir Sie nicht erkennen werden, weil Sie vermummt sind. Frau Daffen, was machen Sie heute Abend?
Bei mir ist der Freitag auch so der klassische Ausruh- und Wellness-Tag. Morgen geht's wieder los und Sonntag Schul- und Veddelstich.
Heute war am Mikrofon Andreas Stopp, Alaf und Hello.